Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2022 und somit erst einmal Happy New Year und alles Gute. Ich darf euch also heute zur ersten Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts im neuen Jahr begrüßen. Mein Name ist Marc Lepuna und seit Mai 2020 gibt es diesen Podcast nun schon. 79 Episoden sind bislang erschienen, dies ist somit Folge Nummer 80. Abgesehen von einigen Episoden, die ich alleine bestritten habe, begrüße ich hier in der Regel einen Gast aus dem Berliner Kulturleben. Das können Musiker oder Autorinnen sein, Historiker oder Veranstalterinnen, Filmemacher, Galeristinnen, Entertainer, Politikerinnen und so weiter, ihr wisst schon. Ja, und ihr wisst auch, dass mir die Literatur sehr am Herzen liegt und deshalb habe ich heute mal wieder einen Berliner Autor, einen Schriftsteller zu Gast, der durchaus auch über Berlin schreibt, und zwar Romane, aber nicht nur dies, sondern er schreibt auch Theatertexte. Und wenn ich so an meine bisherigen Gäste denke, ist das, glaube ich, ein Novum, denn einen Dramatiker hatten wir hier noch nicht zu Gast. Zugleich ist er aber auch, und das ist ebenfalls neu, als Übersetzer tätig, was jetzt nicht unbedingt was mit Berlin-Kultur zu tun hat, aber der Verlag, für den er arbeitet, ist ein Berliner Verlag, und zwar einer, den diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, schon kennengelernt haben. Und die Frauen, die er übersetzt und die er gerne hierzulande bekannter machen möchte, lohnen allemal, hier vorgestellt zu werden. Sein Roman Morpho Peleides gehört für mich zu den Lesehighlights des gerade vergangenen Jahres, erschienen in einem kleinen, aber sehr feinen Verlag, den ich hier ebenfalls schon vorgestellt habe. Doch nun endlich zu dem Mann, der mir hier gegenüber sitzt. Er heißt Tobias Schwarz und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Tobias.
Hallo Marc, schön hier zu sein.
Am Anfang ist es immer so diese erste Frage, wo kommt man her und wie ist man im Grunde dann nach Berlin gelangt? Du bist in Osnabrück geboren und in Niedersachsen auch aufgewachsen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du dann tatsächlich zum Studium nach Berlin gekommen, richtig?
Ja, also 1997 bin ich nach Berlin gekommen, habe versäumt, mich schon vorm Studium, also das Jahr des Zivildienstes irgendwie da wegzuorientieren, was mit einer unglücklichen Liebe zu tun hatte. Die war dann schon vorbei, als ich den Zivildienst angetreten habe. Im Nachhinein habe ich gedacht, wärst du mal früher gegangen.
Und dann hast du an der FU studiert. Lustigerweise, vielleicht haben wir sogar zusammen in einem Seminar gesessen. Ich habe 99 angefangen zu studieren, auch Literaturwissenschaften, so wie du. Und dann frage ich mich, ich habe so ein bisschen natürlich deine Biografie mir vorher angeschaut, habe ich gesehen, so um 2005, 2006 herum kamen die ersten Publikationen oder das erste Schreiben. Da müsste das Studium ja, denke ich, so beendet gewesen sein. Ist das so?
Ja, also erstmal habe ich immer vermieden, Literaturwissenschaft zu studieren, weil ich mich da irgendwie auf der falschen Seite gefühlt habe. Also irgendwie passte das nicht. Ich habe halt auch Romanistik studiert und vor allem Philosophie und ich habe mich dann eigentlich mehr auf Philosophie und in den Literaturwissenschaften auf Theorie konzentriert, weil ich das, so Gedichtanalysen und so, das fand ich ganz schrecklich. Ich habe schon, also eigentlich zu Schulzeiten angefangen zu schreiben und auch während des Zivildienstes habe ich sehr viel gelesen und sehr viel geschrieben und habe auch schon, wann genau, müsste ich jetzt überlegen, also um 2000 rum mal einen Text in der Literaturzeitschrift veröffentlicht und einfach weiter geschrieben und hatte auch ein Manuskript, mit dem ich dann viel gearbeitet habe. Und es hat gedauert. Da gab es zwischendurch Interesse von einem großen Verlag, daraus wurde dann leider nichts. Und dann hat das so einen kuriosen Umweg genommen. Also ich rede von Film B, meinem ersten Roman, der 2007 erschienen ist dann. Der ist durch irgendwelche Umstände in die Hände von einem Theaterregisseur, also in die Hände von einem Theaterregisseur gelandet. Und der hat dann sehr zu meiner Überraschung gemeint, das sei doch ein Theatertext. Ich dachte, das ist ein Roman, ne? Ist es auch. Der hatte tatsächlich irgendwie, also es ist monologisch strukturiert und hat so einen Sound und irgendwie so was Unmittelbares. Irgendwie passte der wirklich ganz gut als Theatertext und den haben wir dann auch mal so damals im Theaterdiscounter noch in der Montbijoux-Straße ausprobiert, den Text, und der ist dann in einer Inszenierung an der Volksbühne gelaufen.
Ja, das ist doch für so einen ersten Text gar nicht verkehrt.
Ja, dafür hat er sich nicht gut verkauft.
Na, das ist ja tendenziell oft so, dass Uraufführungen es relativ schwer haben. Das wäre aber so eine grundsätzliche Frage auch nochmal. Also das nehmen wir jetzt einmal schon vorweg. Du hast seither immer mal wieder Theatertexte geschrieben. Warum glaubst du denn zum Beispiel, haben es zeitgenössische Texte so schwer, sich durchzusetzen? Warum wird immer wieder Hamlet gespielt, immer wieder Nathan gespielt, immer wieder die großen Klassiker? Und warum haben dann neue Stücke es so schwer?
Also das, also erstmal unmittelbar würde ich sagen, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Ich finde das furchtbar langweilig, immer wieder Shakespeare, Ibsen, Brecht und so weiter zu sehen, was nicht heißt, dass es da nicht auch mal ganz tolle Erlebnisse gibt, aber das kann es ja nicht sein. Ne? Und warum das Publikum, keine Ahnung, also Thomas Ostermeier hat 2000 ungefähr die Schaubühne übernommen und hat erstmal auf neue Dramatik gesetzt und es wurde nichts. Und als dann die Ibsen-Inszenierung kam, da kam der Erfolg. Also das hat, da gibt es irgendwie eine Hemmschwelle, was aber auf jeden Fall, glaube ich, der Fall ist, dass es auch wenig, also es gibt ja wenig große Stücke, das ist vielleicht so ein Teufelskreis, ne? Also wenn man als Theaterautor merkt, der Platz auf den großen Bühnen ist belegt von den Klassikern, von den wenigen sehr erfolgreichen zeitgenössischen Dramatikern, schreibe ich jetzt ein großes Stück, ich habe das zum Beispiel gemacht für 13 bis 15 Spieler, Spielerinnen, es ist nie uraufgeführt worden. Also zum Beispiel ein Stück heißt Hamlet gucken, das ist wirklich ein riesen Personal. Ich habe so ein Reenactment zu einem Stück von Virginia Woolf, also ich habe ein Virginia Woolf-Stück übersetzt und ein Reenactment der Uraufführungssituation geschrieben, ist auch im Aviva Verlag erschienen als Buch. Das sind aber so viele Figuren, irgendwie ist es sehr schwer, das auf die Bühne zu bringen. Lange Rede, kurzer Sinn, man fängt dann natürlich an, Stücke kleinformatiger zu schreiben für 3 Spieler, für 2 Spieler oder eben Monologe. Mein letztes Theaterstück, was in Berlin uraufgeführt wurde, ist ein Monolog der Theaterkritiker. Und wenn man halt nur so kleinformatige Stücke schreibt und man ist jetzt als Theatergänger, also vielleicht stellt man sich auch Theater so vor, wenn man nicht so ein routinierter Theatergänger ist, dass man mal so eine große Show mit vielen, vielen Schauspielern auf der großen Bühne erleben will, also wie eben Shakespeare oder Brecht, Dreigroschenoper oder was auch immer, dann wird man halt enttäuscht, weil es gibt die neue Dramatik in der Regel auf den kleinen Bühnen und da ist das natürlich dann auch was anderes. Das ist ein Versuch, es zu erklären.
Ja, ich habe diese große Frage natürlich nicht ganz ohne Grund gestellt. Zum einen, das ist ein Punkt, über den wir später noch sprechen wollen, weil du ja durchaus jemand bist, der unbekannteren Theaterleuten oder unbekannteren Autoren, Autorinnen nochmal wieder eine Stimme gibst, indem du sie übersetzt, die vielleicht in Deutschland bislang noch gar nicht bekannt waren und auch vielleicht in ihrem Heimatland mehr oder weniger vergessen sind. Das ist die eine Frage und die andere ist eben, ob es nicht tatsächlich auch so ist und das müssen wir wahrscheinlich in 300, 400 Jahren wissen. Mittlerweile ist ja alles viel digitaler und wahrscheinlich bleibt viel, viel mehr erhalten, als es irgendwie früher war. Aber ich frage mich doch tatsächlich, wie viele Stücke, die jetzt vielleicht vor 200, 300 Jahren geschrieben wurden, wie viele Autoren, Autorinnen kennt man eigentlich gar nicht mehr? Die gelten heute als vergessen und gehören vielleicht wiederentdeckt. Vieles kann man aber auch nicht wiederentdecken, weil es gar nicht wert befunden wurde, es aufzuheben. Jetzt hast du, und dann kommen wir gleich einfach darauf, also dein Name ist mir zum ersten Mal aufgefallen hier im Theater unterm Dach. Das ist ja ein Ort, an dem ich viel gearbeitet habe. Von daher kannte ich eben schon Stücke von dir. Dann habe ich gesehen, dass du im Aviva Verlag als Übersetzer tätig bist. Das fand ich auch interessant, weil mit Britta Jürgs, mit der Verlegerin, hatte ich auch ein spannendes Interview oder ein spannendes Gespräch geführt vor einem guten Jahr, als sie den großen Verlagspreis gewonnen hat, den großen Berliner Verlagspreis. Und dann habe ich vor kurzem mit großer Freude eben deinen aktuellen Roman gelesen, der im Elfenbein Verlag erschienen ist. Mit dem Verleger hatte ich auch ein Gespräch. Also es ist sehr lustig, dass mit deinem Namen. Und dann dachte ich, das ist immer derselbe Tobias Schwarz. Das ist ja eigentlich sehr aufregend. Fangen wir doch nochmal bei der Theaterkarriere vielleicht an, ja. Wie ist denn das für dich so grundsätzlich? Also du hast gesagt, Film B war eigentlich als Roman, oder ist ein Roman, der kam dann im Satyr Verlag heraus. 2007 ist dann aber eben auch als Theaterstück herausgekommen. In welcher Form fühlst du dich am wohlsten?
Das kann ich so klar nicht beantworten. Also das ist mit Prosa, mein neuer Roman hat 650 Seiten, da habe ich also allein vom Schreibprozess her 3 Jahre dran gesessen und noch länger, wenn man die ganzen Vorarbeiten, auch Recherchen, auch Konzeptionen mit bedenkt, man verbringt einfach viel mehr Zeit damit. Also man hat einen viel, also allein zeitbedingt ein viel intensiveres Verhältnis. Das ist also, das, ich würde sagen, es ist vielleicht eher eheähnlich und ein Theaterstück ist dann eher eine Affäre. Was nicht heißt, dass man nicht auch mal mit einem Theaterstück viel Zeit verbringt, aber in meinem Fall ist es so, dass die Theaterstücke, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, das sind die am wenigsten erfolgreichen, weil sie eben größer sind. Und kleinere Theaterstücke waren dann eher erfolgreich.
Was ist denn bei den Theaterstücken so das Thema? Wir hatten ja schon über die großen Stoffe geredet. Es ist ja auch bei dir durchaus so, dass du dich an historischen Stoffen ausprobiert hast, beziehungsweise historische Stoffe thematisiert hast. Gibt es da irgendwie so eine Richtung, was dich besonders interessiert, ist eher szenisch anzulegen als prosaisch?
Also das kann man nicht sagen. Grundsätzlich interessiere ich mich für Menschen und Dinge, die mit Menschen zu tun haben, für Basics und nicht für Zeitgeist, um es mal so zu sagen. In diesem, also ein großes Stück, was ich schon erwähnt habe, dieses Hamlet-Gucken, da geht es mir darum, mal so ein bisschen den Spieß umzudrehen und den, nicht eine Hamlet-Bearbeitung zu schreiben, sondern ein Hamlet aus der Publikumsperspektive darzustellen. In meinem letzten in Berlin aufgeführten Theaterstück, der Theaterkritiker, geht es um auch im Grunde eine Innenschau eines Theaterkritikers, der anfängt, das Theater auch wirklich zu hassen. Wenn ich das jetzt so sage, ist es vielleicht doch so, dass meine Stücke experimenteller sind als meine Prosatexte, wobei bei Film B ist auch relativ experimentell. Mein aktueller Roman, der gerade erschienen ist, Morphopeleides, der ist, ich würde sagen, klassischer. Ich meine, da gibt es viele Zeitschnitte und Sprünge und also schon auch irgendwie eine moderne Erzählweise, aber ich glaube, der ist insgesamt doch traditioneller als jetzt meine Theaterstücke.
Ja, also einmal würde ich gerne noch kurz über den Theaterkritiker reden, weil das ist tatsächlich auch ein Stück, was ich gesehen habe und was mich sehr beeindruckt hat. Jetzt hast du dort ja so eine Art Theaterkritiker, sagen wir mal, des alten Schlages porträtiert. So kam es mir zumindest vor und auch in der Inszenierung von Mareile Metzner, Christoph Schüchner hat das gespielt, war es jetzt so eine Art Nosferatu-Figur, also auch so ein Untoter, wenn man so möchte. Ich musste dabei dann auch an diesen Theaterskandal mit in der FAZ denken, von der FAZ, also der Gerhard Stadelmeier hieß er, glaube ich, zwei mit dem Blog und ja. Ich glaube, es liegt daran, dass der Blog auch so Thema war. Ja. Wie siehst du denn überhaupt so das Thema Kritik? Kommst du gut damit zurecht?
So, jetzt konkret Theaterkritik oder insgesamt, wie ich Kritik verstehe oder aufnehme oder zulasse?
Ich meine, in dem Moment, wo man mit etwas an die Öffentlichkeit geht, also mit Texten, und sie werden aufgeführt oder sie werden eben verlegt, ist man ja froh eigentlich, wenn man überhaupt noch Kritiken bekommt, zumindest hier auch in Berlin, weil der Markt ja so groß ist. Aber ganz konkret, wenn es dann mal Kritiken gibt, man mag die ja immer nicht so mitbedenken, aber prägt einen, also verstehst du, es gibt so irgendwie dann doch so einen Druck, gibt es den schon bei dir beim Schreiben, gibt es den irgendwie hinterher, ärgern dich Kritiken, sowas, also eher so in die Richtung.
Also ich lese Kritiken, ich bedauere es, wenn es keine Kritiken gibt, weil sie eben wichtig sind, natürlich, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen und dadurch Leute eventuell ins Stück gehen oder das Buch in der Buchhandlung kaufen. So richtig geärgert habe ich mich, also ich meine, es gibt oft Missverständnisse, aber so richtig geärgert habe ich mich eigentlich da noch nie. Ich meine, ich habe mich schon oft, ehrlich gesagt, geärgert über Kritiken, die mich selber gar nicht betroffen haben. Gerade was Theaterkritiken angeht, weil das oft also mit einer Boshaftigkeit geschieht. Auch gerade auf was die großen Bühnen angeht, also jetzt zum Beispiel der René Polesch gerade angegangen wird. Das finde ich schon bemerkenswert. Das würde ich fast sagen, dass das in der Literaturkritik gar nicht so ausgeprägt ist, dieses Zertrümmern, Zerschlagen. Ich meine, da fällt mir natürlich in der Literatur Marcel Reich-Ranitzky ein, der das Buch von Günter Grass zerreißt, ein weites Feld, das war Spiegel-Titelbild. Aber das ist ja, glaube ich, seltener geworden. Und im Theater ist es eben hart, richtig hart. Und das war bestimmt auch ein Beweggrund, dieses Theaterstück zu schreiben. Aber wo ich jetzt Günter Grass gerade erwähnt habe, ich habe mal als da war ich noch Student, habe ich so all meinen Mut zusammengenommen und habe den großen Günter Grass angesprochen, da war er noch nicht Nobelpreisträger, um so, ja, mal einen Ratschlag zu hören, zu erfahren, wie man es jetzt anstellt, vielleicht einen Verlag zu finden oder sowas. Und da hat er gesagt, machen Sie es so wie ich. Sagt er, okay, super Idee. Machen Sie es so wie ich, suchen Sie sich Menschen zusammen, die auch diese Liebe zur Literatur verspüren. Und dann lesen Sie ihnen vor und hören sich Kritik an. Und dann gab es eine rhetorische Pause, aber nicht jede. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage, ne? Also es gibt ja auch Kritik, die sich selbst disqualifiziert.
Ja, und oftmals ist das so, also erlebe ich das zumindest, wenn ich selber auch Kritiken lese, und ich lese das ja schon auch gerne, um mich auch inspirieren zu lassen oder um neue Bücher zu finden, weil man oft das Gefühl hat, es ist dann doch halt so, so oberflächlich. Oder man hat so das Gefühl, die verstehen eigentlich oft auch gar nicht, was sie da gelesen haben. Vielleicht auch, weil sie zu schnell lesen, ich weiß das nicht. Jetzt hat er die Hände zusammengeschlagen, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen. Ja, aber dann machen wir jetzt einfach mal einen großen Schlenker oder einen großen Cut. Oder wie man in den Nachrichten aufhört, jetzt zu einem ganz anderen Thema. Wie kommst du denn Übersetzung? Das finde ich nämlich tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Du hast ja gesagt, du hast Romanistik studiert, aber übersetzt vor allem, wenn nicht sogar ausschließlich, aus dem Englischen.
Ja, das hat sich so ergeben. Ich habe ich vorhin schon erzählt, dieses völlig unbekannte, in Deutschland völlig unbekannte Theaterstück von Virginia Woolf. Es ist ein kurzes Stück, also kein abendfüllendes Theaterstück. Freshwater heißt das. Es handelt von ihrer Großtante, die im 19. Jahrhundert, im Viktorianismus, eine berühmte Fotografin, also eigentlich eine Pionierin der Kunstfotografie war, Julia Margaret Cameron. Und das ist ein unglaublich komisches Stück. Sehr kurz, aber unglaublich komisch und auch auf so eine Shakespeare'sche Art, so derbe, zotig, komisch, albern fast, wie man das eigentlich von Virginia Woolf auch gar nicht sich so... also nicht, dass man sie nicht auch als humoristisch kennt, aber so dieses Schenkelklopferartige, das fand ich schon bemerkenswert. Das hat für mich so eine Farbe nochmal also reingebracht in mein Virginia Woolf-Bild. Sowieso ein sehr intensives ist, aber dadurch wird das eigentlich noch intensiver. Und dann war diese Uraufführungssituation eben sehr interessant. Also sie hat das selber inszeniert mit Freunden aus der Bloomsbury-Gruppe, und da sind sehr viele auch sehr lustige Geschichten kolportiert, dass ihr Schwager die ganze Zeit so laut gelacht hat, dass das Publikum kaum noch was verstanden hat, dass sie selber sich einen Eselskopf aufgesetzt hat beim Verbeugen und sie hat souffliert, und es gibt sehr viele Geschichten, und die habe ich eben zusammengebastelt und daraus ein Reenactment gebaut und musste dafür eben dieses Stück übersetzen. Also es gab zwar eine Übersetzung, aber das ist dann natürlich einerseits eine rechte Frage, andererseits ist es auch schon eine sehr alte Übersetzung gewesen. Und dann habe ich gedacht, mache ich das lieber selber. War ja auch kein langes Stück und es hat sehr gut geklappt. Und dann habe ich eben einen Verlag gefunden, der das Ganze auch noch druckt. Ich bin Britta Jürgs, meiner Verlegerin, da sehr dankbar, dass sie das gemacht hat. Es ist wirklich ein Herzblutprojekt gewesen. Ja, und dann, als ich einmal sozusagen übersetzt hatte, habe ich gedacht, naja, da gibt's ja doch eine ganze Menge. Und das nächste große Projekt war eben Sheila Delaney, eine britische Autorin, die in den späten 50er Jahren einen riesen Welterfolg hatte mit ihrem Theaterstück A Taste of Honey, was auch verfilmt wurde. Und also sie war der große Star der jungen englischen Literatur in der Zeit und die einzige Frau, die ganze Literatur in der Zeit, diese ganze neue Literatur, nannte man ja die Angry Young Man. Und sie war die einzige Frau, ironischerweise, in dieser Gruppe sozusagen. Und ich bin großer Morrissey-Fan, Smith-Fan, immer schon gewesen, in jüngerer Zeit ein bisschen kritischer vielleicht. Aber Morrissey war eben ein großer Sheila Delaney-Fan und hat viele Zitate von Sheila Delaney in seine Songtexte eingebaut. Und ich kannte die eigentlich immer und habe auch auf Englisch ihre Stücke da gehabt und habe mich immer gefragt, warum hat das nicht längst jemand gemacht? Und als ich dann diesen Verlag hatte, also Britta Jürgs macht ja auch, also vergessene Autorinnen werden da, sind da das Verlagsprogramm hauptsächlich. Insofern passte das sehr gut. Ja, und dann habe ich das in Angriff genommen. Es gab halt auch noch Erzählungen. Es gab noch ein zweites großes Theaterstück. So ist das entstanden.
Und warum glaubst du, ist sie vergessen worden?
Also in England ist sie nicht vergessen, das muss man ganz klar sagen. In England ist sie immer noch eine große, große Nummer, wird auch am Theater gespielt, also zumindest ihr Erfolgsstück, A Taste of Honey, ist auch in die Popkultur sehr, sehr eingedrungen, ist nicht nur über die Smiths, sondern auch über die Beatles, die auf ihrem ersten Album einen Song haben, der heißt A Taste of Honey, also das ist nach der Bühnenmusik, wenn mich nicht alles täuscht, für die Broadway-Inszenierung dann eben um 1960. Man kennt sie, ich glaube, in Deutschland so richtig bekannt geworden ist sie über den Film, also gar nicht als Theaterautorin. Und hat nie richtig Fuß gefasst. Also da ist sie insofern nicht so richtig vergessen, sondern nie richtig entdeckt worden.
Was ist das Tolle an ihr, wenn wir jetzt mal Werbung für sie machen? Warum sollte man sie lesen? Oder dein Buch lesen?
Naja, also sie hat einen Wahnsinns-Sound. Das ist einfach sprachlich toll, das klingt toll, das ist musikalisch, das ist diese ganze Zeit, diese das ist ja auch die Zeit, in der der Rock'n'Roll entstand, und das spürt man schon ihren Texten an. Das spielt alles überwiegend in Manchester, woher sie kommt. Das ist so eine harte Arbeiterstadt, und dieses Roughe, das ist da mit drin. Und es sind auch Themen, also wie Rassismus. Jetzt in Taste of Honey geht es um ein junges Mädchen, die eben unter ihrer Alkoholikermutter leidet, die ständig mit irgendwelchen Männern was hat und auch eben ein bisschen rassistisch veranlagt ist. Und sie kriegt ein Kind mit, also noch nicht volljährig sozusagen, kriegt sie ein Kind von einem schwarzen Matrosen. Das ist, finde ich, eigentlich auch eine sehr spannende Thematik für heute. Also ich verstehe nicht, warum A Taste of Honey nicht, also zum Beispiel an der Schaubühne längst mal gelaufen ist, ne, wo ja so realistische Stoffe auch gemacht werden. Oder überhaupt, es ist lange her, dass es, da gab es in Hamburg eine Aufführung. Aber also es ist lange her und wurde, wenn überhaupt, wenig nachgespielt.
Jetzt hast du ja gesagt, dass sie so einen besonderen Sound hat. Wie kriegt man denn genau das übersetzt?
Ja, das war das kann man immer nur versuchen und hoffen, dass dann, wenn man selber das Gefühl hat, man überträgt gerade diesen Sound, dass andere Leute das auch mitbekommen. Dafür gibt es natürlich keine Garantie. Es ist, war nicht einfach, Sheila Delaney zu übersetzen, weil es da, das macht eben auch den Sound aus, einen sehr speziellen Slang gibt. Da so einen nordenglischen Slang, und ganz speziell, es ist auch, also Manchester habe ich jetzt so gesagt. Sie kommt eigentlich aus Salford, einem heute Vorort von Manchester. Und das ist sehr interessant. Der Slang von Salford unterscheidet sich noch von dem Slang von Manchester. Und da hatte ich ein bisschen das Glück, dass da Kollege von meinem Mitherausgeber, der übrigens ein Anglist ist und der Kollege ja auch, der konnte mir da auch ein bisschen weiterhelfen, so wo es so konkrete Schwierigkeiten gab.
Dann kommen wir jetzt zu deiner aktuellen Übersetzung, weil es ist ja nicht so, dass das jetzt das letzte war, obwohl es auch, das ist vor zwei Jahren erschienen, glaube ich, ne? Genau. Und jetzt, ganz vor kurzem, ist ein sehr, sehr dickes, in einem schönen Schuber, zwei Bände erschienen, Aphra Behn. Steht Aphra Behn drauf, man glaubt, es ist Aphra Behn, aber es ist Aphra Behn. Wer war Aphra Behn?
Na, erstmal zu dem Namen. Die Engländer sagen Ben. Man könnte natürlich auch Ben sagen, und das hat auch einige Plausibilität, weil sie den Namen von einem, also sie hat geheiratet, einen, man weiß es nicht genau, Holländer oder Deutschen, und schreibt sich auch Behn. Insofern fände ich es jetzt auch nicht schlimm, Ben zu sagen, aber landläufig Aphra Behn ist, glaube ich, korrekt. Ja. Die ist eine Autorin der Restaurationszeit, also der Post-Shakespeare-Zeit in England. 1640 geboren und dann 89 gestorben. Hat wahnsinnig viele Theaterstücke geschrieben, Komödien überwiegend. Also bis auf eine Ausnahme eigentlich auch alles Komödien, und war zu Lebzeiten mindestens so erfolgreich wie ihre männlichen Kollegen auf der Bühne, hat sehr, sehr freizügig geschrieben, hat sehr fortschrittlich geschrieben, hat überlieferte Wertvorstellungen in Frage gestellt, die patriarchale Struktur der Gesellschaft auf den Kopf gestellt durch einzelne Figuren. Und sie war die erste Frau Englands, die vom Schreiben leben konnte. Und als würde das noch nicht reichen, um sie irgendwie als großartige Figur der Literaturgeschichte zu sehen, hat sie auch den modernen, realistischen Roman, wie wir ihn kennen, quasi erfunden. Also vielleicht nicht in der Reinform, aber in Ansätzen. Und das Jahrzehnte zum Beispiel vor Daniel Defoes Robinson Crusoe, der oft in Literaturgeschichten so als der erste Roman oder sowas gehandelt wird, das ist Jahrzehnte später. Und ich gehe sogar ein bisschen davon aus, dass Defoe sie nicht nur kannte, sondern auch durch bestimmte Anspielungen auch gewürdigt hat und sich vollkommen im Klaren darüber war, dass er nicht den Roman erfunden hat. Oronoko heißt ihr Roman. Der erzählt die Geschichte eines schwarzen Prinzen aus Westafrika, der als Sklave in die damals noch recht jungen englischen Kolonien nach Südamerika verkauft wird und dort einen Sklavenaufstand anzettelt. Das heißt, also abgesehen davon, dass die ganze Erzählhaltung so unglaublich von Toleranz geprägt ist und auch antirassistisch, auch wenn, also in der Haltung, da passieren ihr natürlich trotzdem so, also ich würde sagen, ihr passiert manchmal sowas wie positiver Rassismus in der Beschreibung des Schwarzen, aber so ihre Haltung ist eben, wir sind alle gleich viel wert und so wie die Sklaven hier behandelt werden, das kann nicht gut, das kann es nicht sein, das ist ganz schlecht. Also kaum gibt es Kolonien und Sklaverei, in den Kolonien kritisiert sie die auf eine ziemlich eindrucksvolle Art und Weise. Auch wenn sie nicht grundsätzlich jetzt die Problematik des Kolonialismus kritisiert, also das akzeptiert sie schon, dass sie da jetzt auch hinfährt übrigens, also war auch eine Weltreisende, ist in die Kolonien selber gefahren und dass das die gibt, hat sie, glaube ich, nicht in Frage gestellt. Aber dass Sklaven gehalten werden und wie sie gehalten werden, das hat sie in Frage gestellt.
Und jetzt nochmal so eine grundsätzliche Frage, weil du hast schon so bestimmte heikle Punkte, sagen wir mal, angesprochen. Wenn man jetzt so etwas übersetzt oder sich mit so jemandem beschäftigt, inwiefern muss man genau diese Punkte auch kontextualisieren, beziehungsweise ich vermute, es wird ein Vorwort geben oder ein Nachwort?
Ja, es gibt ein relativ ausführliches Vorwort. Man könnte es fast eine Einführung nennen. Es ist ja auch eine unglaublich interessante Zeit, in der sie geschrieben hat. Also diese Restaurationszeit, das ist auch ein großer Unterschied zur Shakespeare-Zeit. Also England hat einen Bürgerkrieg hinter sich, 12 Jahre Militärdiktatur unter Oliver Cromwell. Der ganze Adel ist im Exil und kehrt dann eben zurück nach dem Tod von Cromwell. Und mit der Restauration des Thrones zeitgleich findet auch eine Restauration des Theaters statt. Es ist nämlich so, dass diese Bürgerregierung, das waren ja Puritaner, Theater waren geschlossen, wurden geschlossen, weltliche Musik war verboten, Tanz war verboten. Und mit der Restauration des Throns kam auch das Leben, auch das kulturelle Leben wieder zurück nach England und ein unglaubliches Gefühl von Freiheit. Also auch was Geschlechterrollen angeht, und das ist eigentlich total bemerkenswert. Es gab ja auch zur Shakespeare-Zeit zum Beispiel keine Frauen auf der Bühne, es gab keine Schauspielerinnen, ne? Also Romeo und Julia. Julia wurde von einem Mann gespielt, das wissen wir alle. Das ist quasi mit der Rückkehr des Königs auch komplett über den Haufen geworfen worden. Das kannte er, hat das in Frankreich erlebt, dass Frauen auf der Bühne waren. Das ist aber auch da noch relativ neu gewesen und hat das möglich gemacht. Und nicht nur Schauspielerinnen eben, sondern auch Frauen, die Stücke schreiben.
Und wenn wir jetzt, also jetzt hast du schon angesprochen, es ist irgendwie ja dann doch auch sehr, 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 sehr zeitgemäß in bestimmter Hinsicht, was sie geschrieben hat. Jetzt nochmal so ein Plädoyer für Ephra Benn.
Es sind sehr komische Stücke. Es steckt unglaublich viel Menschlichkeit in diesen Stücken. Die Themen sind heutig. Sie ist ein großer Freigeist. Für mich fast eine Art Frühaufklärerin in ihrer, also eigentlich einer Grundskepsis allem so Überlieferten gegenüber und in ihrer Behandlung auch der Frage, welche Funktion und Rolle eine Frau in der Gesellschaft hat und ihre große Toleranz. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Es ist auch, also diese Themen, ich nenne es jetzt mal Kolonialismuskritik anhand der Sklaverei, also nicht des Kolonialismus an sich, das muss man schon sehr differenzieren. Das ist ein also unglaublich heutiges Thema. Dann die Rolle der Frau in der Gesellschaft und zu den Geschlechterrollen, das macht sie auch so bemerkenswert. Sie hat mit Männern und Frauen Affären gehabt. Sie hat ein Gedicht darüber geschrieben, wie vorteilhaft das für eine Frau ihrer Zeit ist, mit einem intersexuellen Menschen Sex zu haben, weil man dann eben die Folgen nicht zu befürchten braucht, weil man nicht schwanger wird sozusagen. Und das sind so Themen, wenn man sich überlegt, wie wie prüde dagegen, die, also kann ja trotzdem gut sein, aber wie prüde die Literatur des 19. Jahrhunderts ist, wo sie spätestens komplett vergessen war. Also ich würde sagen, je bürgerlicher die Gesellschaft, desto prüder die Gesellschaft, desto vergessener Afra Behn. Es ist halt bemerkenswert. Und es gibt eben auch ein Gedicht, was auch besonders schön ist, ein Langgedicht, wo sie sich auch, also wo sich das lyrische Ich, also die Autorin in Form eines lyrischen Ichs auch ins Gedicht einschaltet. Da geht es darum, dass eine junge Schäferin, Schäferlyrik ist es, verführt wird von einem Hirten und er bringt es nicht fertig, sie zu befriedigen. Also er ist zu schnell und ihr bleibt der Orgasmus verwehrt. Und dieser Frust, der wird da eben mit einer Sprache beschrieben, die ist auch unglaublich komisch. Und dann kommt sie eben noch als lyrisches Ich und sagt, ich kann so nachempfinden, wie das ist. Es ist so schrecklich. Also das macht einfach Spaß und es ist so unglaublich heutig. Und man glaubt es kaum, was da alles möglich war in der Zeit, was schon wenige Jahrzehnte später eigentlich nicht mehr möglich war, einer Frau. Afra Behn hat alle ihre Texte unter ihrem Namen veröffentlicht, ihre Theaterstücke, die Romane. Im 19. Jahrhundert, also 200 Jahre später, ob das Jane Austen ist, die hat ihre Texte mit dem Vermerk By a Lady veröffentlicht. George Eliot hat ein männliches Pseudonym gewählt. Die Bronte-Schwestern haben unter Pseudonym veröffentlicht. Das ist also ein gewaltiger Rückschritt in der Frage der Gleichstellung aller Menschen, gleich welchen Geschlechts und welcher Hautfarbe, das kommt eben ja eben bei ihr auch noch dazu. Und wiederentdeckt, deswegen bin ich überhaupt auf sie gestoßen, wurde sie Anfang des 20. Jahrhunderts in England von Virginia Woolf, die in ihrem berühmten Essay ein Zimmer für sich allein auf sie eingeht und eben sehr beeindruckt davon ist, dass sie im 17. Jahrhundert vom Schreiben leben konnte. Und von Virginia Woolf stammt dieses berühmte Zitat, alle Frauen zusammen sollten Blumen auf das Grab von Afra Behn regnen lassen, denn sie war es, die ihnen das Recht erwarb, ihre eigene Meinung zu äußern.
Das ist ja tatsächlich jetzt ein sehr umfangreiches, sehr wunderbares Plädoyer gewesen. Dann bin ich mal gespannt, was du als nächstes, hast du schon die nächste Person im Auge, die wiederentdeckt gehört?
Ja, also das ist noch streng vertraulich.
Okay. Dann reden wir da dann bei Zeiten drüber. Jetzt kommen wir noch abschließend letztlich dann zu deinen eigenen Romanen, deinen eigenen Texten. Theater hatten wir ja schon ein bisschen behandelt. Mir geht's jetzt vor allem um deinen aktuellen Roman, Morpho Peleides, heißt der, 650 Seiten, wir hatten ja schon angesprochen. Das ist also wirklich ein, ich würde sagen, groß angelegter Familienroman. So würde ich es mal versuchen zu klassifizieren. Es sind letztlich die Geschichten von zwei Familien, oder es ist die Geschichte von zwei Familien, die erzählt wird, die schicksalhaft miteinander verbunden ist. Auf dem Cover ist ein sehr, sehr schöner Schmetterling zu sehen. Und also ich weiß es natürlich, aber erzähl doch mal, was dieser Schmetterling und was dieser Titel überhaupt zu bedeuten haben.
Na, also der Titel Morpho Peleides, das ist der Schmetterling, der auch auf dem Buchdeckel abgebildet ist. Der Morpho Peleides, der wird von den Einheimischen, der aus dem Amazonasgebiet stammt, der auch Himmelsfalter genannt. Und das ist ein unglaublich faszinierendes Tier. Für mich, also da gibt es unterschiedliche Sachen, die ich jetzt dazu erzählen kann. Einmal, weswegen der Schmetterling überhaupt drauf ist und der Titel existiert, ist natürlich die Figur des Wieland, ein Großvater eines Korrepetitors am Theater, der in Berlin eben an einem Theater tätig ist. Und der Großvater hat eine große Karriere als Insektenforscher hinter sich und ist auch eben nach Amazonien gefahren und hat da sehr viele in den 50er Jahren sehr viele Insekten auch nach sich benannt. Und der ist wiederum selbst der Sohn, dieser Großvater Wieland, Sohn eines SS-Offiziers, ist in der Nähe eines Konzentrationslagers aufgewachsen, dann vor den Russen in den Westen geflohen. Sein Vater hat es nicht geschafft, was ihn aber auch jetzt nicht sehr traurig gemacht hat, weil ihn nicht so schöne Erlebnisse mit seinem Vater verbinden. Und im Alter wird der Wieland dement. Und dieses Bild, ja, das ist, wenn man das mal gesehen hat, das sieht ziemlich fantastisch aus, dieser Morpho Peleides, strahlend blaue Flügeloberseiten und so, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal Tarnfarbe oder so bräunliche Flügelunterseiten. Das heißt, wenn die Flügel zusammenklappen, ist er unsichtbar. Und das ist, wenn er durch den Regenwald fliegt, es ist immer so ein Aufblitzen von Blau und dann verschließt es sich wieder. Und das ist für mich ein bisschen, es ist jetzt eine von ganz vielen Erklärungen, aber das ist für mich ein bisschen so ein Bild auch für diese Erinnerungen, die nicht nur bei dementen Menschen, aber da ist es vielleicht besonders treffend, so plötzlich hervorblitzen, um wieder zu verschwinden. Das geht uns ja aber eigentlich allen so, dass immer mal wieder irgendwie unwillkürlich Erinnerungen auftauchen, um wieder zu verschwinden. Vielleicht ist es ja sogar das Wesen der Erinnerung. Das ist das eine. Und ja, vielleicht kann ich noch erzählen, dass es im Dr. Faustus von Thomas Mann, der im Roman auch mehrfach Erwähnung findet, da gibt es so eine Episode, ich habe den Dr. Faustus mehrfach gelesen, also auch schon zu Uni-Zeiten mal und später nochmal und dann nochmal und das letzte Mal eben in der Zeit, als ich Morphopeleides konzipiert habe. Da gibt es ganz am Anfang eigentlich eine Episode, wo der Vater von Adrian Leverkühn, von dem Protagonisten aus dem Dr. Faustus, den Kindern seine Schmetterlingssammlung zeigt. Und da ist eben auch der Morphopeleides dabei. Beziehungsweise da ist ein Morpho dabei, ob es der Morphopeleides ist. Morpho ist eine Gattung, da gibt es unterschiedliche.
Ja, und tatsächlich würde ich jetzt noch hinzufügen, dass es ja durchaus eben... Das Spannende an so einem Schmetterling ist ja, dass der so viele Stadien durchmacht. Diese Metamorphosen, dass der sich auch verpuppt, was ja für viel auch in dem Buch auch eine Rolle spielt, wo man halt das vielleicht übersetzen könnte mit so Verdrängungsmechanismen, die dann halt wieder aufbrechen, eben dann mit einer selbstgewählten oder eben auch nicht selbstgewählten Möglichkeit der Entfaltung. Und dann eben ist das ja auch ein Roman, der sehr viel mit Geheimnissen, Familiengeheimnissen zu tun hat, was ja dann letztlich für diesen Schmetterling in dem Moment, wo er sich versteckt, wo er sich tarnt, im Grunde vielleicht auch noch so ein Bild ist. Das Buch hat 650 Seiten. Du hast schon gesagt, du hast da 3 Jahre dran geschrieben. Was hat dich denn fasziniert daran, jetzt mal so einen richtig großen Roman zu schreiben?
Das ist mir eher so passiert. Natürlich war mir klar, dass das jetzt nicht in 100 Seiten oder in 150 Seiten vielleicht zu erzählen ist. Wie er dann immer wuchs und wuchs, da habe ich zwischendurch auch selber gestaunt. Ist auch dann nochmal, das muss ich jetzt wirklich dazu sagen, massiv gekürzt worden, auch wenn man das jetzt bei 650 Seiten nicht unbedingt denkt. Aber es ist sehr viel rausgeflogen auch wieder. Ja, also eine Sache beim Schreiben ist natürlich, das sind so die, vielleicht, also gehört zu den spannendsten Momenten oder überraschendsten Momenten für mich selber, dass es da plötzlich so Figuren gibt, die von vornherein gar nicht so großartig konzipiert waren, also dafür, dass sie eine große Rolle spielen sollen, und die sich dann in Raum einfach nehmen. Also die dann irgendwie sagen, nee, jetzt bin ich hier, jetzt möchte ich auch bitteschön erzählt werden. Und da muss man sich dann als Autor unterordnen und fügen und das machen, was der Roman verlangt von einem.
Ja, sehr schön. Jetzt ist das ja hier ein Berlin-Kultur-Podcast, dementsprechend durchaus nochmal vielleicht die Frage, jetzt spielt Berlin ja durchaus auch eine Rolle hier in dem Roman. Du bist aber grundsätzlich jetzt, sagen wir mal so, dein direktes Umfeld, du wohnst da eben jetzt schon viele, viele Jahre in Berlin, das beeinflusst dich jetzt oder inspiriert dich jetzt nur minimal, um auch literarisch Eingang zu finden? Weil letztlich spielt ja doch viel deiner Literatur, auch wenn ich an ältere Bücher denke, in der niedersächsischen Provinz und vor allem dann auch nicht mal in einer Stadt, die es wirklich gibt, sondern eine, die du dir noch ausgedacht hast.
Jein, mein letzter Roman vor Morphopeleides hieß Vogelpark und der davor Nordwestwärts. Und Nordwestwärts und Vogelpark sind die ersten beiden Teile einer geplanten Tetralogie. Im Moment arbeite ich an dem dritten Band, der ich hoffe nächsten Herbst, also Herbst 2022 erscheinen soll. Und das ist, also das verbindende Element dieser 4 Bände ist der Ort Emlichheim, in dem ich aufgewachsen bin, an der holländischen Grenze. Den gibt es wirklich, aber es gibt ihn nicht immer genau so, wie ich ihn da darstelle. Also nordwestwärts erfinde ich da einzelne Geschäfte zum Beispiel, die es da gar nicht gibt. Es gibt die Hauptfigur ist Goldschmiedin und es gibt gar keine Goldschmiede in Emlichheim, aber Das brauchte ich halt, das war wichtig. Und da werde ich auch noch weitermachen, aber es ist nicht so, dass Berlin in meinem Werk keine Rolle spielt. Also Film B heißt nicht zufällig Film B, mein erster Roman, und spielt auch Berlin, in Berlin, spielt in der Psychiatrie, spielt in Prenzlauer Berg, spielt in Kreuzberg. Und Morphopeleides setzt auch in Berlin ein. Große Strecken der Handlung spielen in Berlin, hauptsächlich im Bergmann-Kiez, Mehringdamm, Chamisso-Platz, Viktoria-Park. Und dann führen verschiedene Handlungsstränge, also auch zeitlich natürlich zurück, also nach 43, 1943, 1945, aber auch in die 50er Jahre, in die 90er Jahre, 60er Jahre, ganz wichtig. Und auch an unterschiedliche Orte. Also da erfinde ich tatsächlich ein Dorf, Bad Soltal, das ich brauchte einen Ort, der in der Nähe vom Harz ist. Es gibt dafür allerdings auch ein Vorbild. Dann ist Göttingen, die Stadt Göttingen spielt eine große Rolle. Und aber eben auch Moskau, Russland, auch die russische Provinz, Tel Aviv und kurz auch Warschau.
Das stimmt. Und ich wollte auch gar nicht sagen, weil ich habe ja Morphopeleides eben auch gelesen und sehr gerne gelesen, dass da Berlin keine Rolle spielt. Ich fand das nur so, tatsächlich dann auch beeindruckend, wie intensiv vor allem eben auch die anderen Orte dann so sich in die Handlung hineinschlichen, so würde ich das vielleicht mal nennen, weil es geht tatsächlich als Berlin-Roman los. Zwei junge Leute lernen sich kennen. Also Berlin ist vor allem auf der Gegenwartsebene interessant und für die Vergangenheit reisen die Protagonisten beziehungsweise du als Erzähler eigentlich so um die halbe Welt. Ja, also Morphopeleides ist ein Buch, was ich unbedingt auch empfehlen würde, dass ihr das lest. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du jetzt an dem dritten Teil deiner Tetralogie dran.
Ja.
Und was sind denn sonst noch so Pläne?
Es gibt auch ein neues Übersetzungsprojekt, über das ich nichts Konkretes verraten kann. Wenn ich diesen dritten Band der Emlichheimer Tetralogie, so nenne ich es jetzt mal, fertig habe, das wird ein Erzählband, also das werden unterschiedliche Erzählungen, die aber auch alle an dem Ort spielen, und dann ist das nächste große Projekt der vierte Teil, und das wird wieder ein Roman.
Und dann?
Danach ist vielleicht Berlin wieder dran.
Ja, oder zwischendurch vielleicht mal wieder so ein Theaterstück.
Ja, also ich meine, Stücke, also es gibt auch Pläne, Stücke auf die Bühne zu bringen, aber das ist natürlich immer mit, gerade wenn man das jetzt in der Berliner Off-Szene vorhat, mit der Akquisition von Geldern, hängt es zusammen, man muss Anträge schreiben und so weiter, das ist nicht immer so einfach. Ich hoffe natürlich auch auf Produktionen an irgendwelchen Theatern, die sich vielleicht um Afra Ben mal kümmern, oder immer noch hoffe ich, dass das Sheila Delaney mal auf die Bühne kommt, aber ich werde auch mit Theater weitermachen, auf jeden Fall.
Dann sag doch zum Abschluss noch, wenn du dir jetzt einen Ort aussuchen dürftest in Berlin, der es verdienen würde, literarisch geadelt zu werden und es noch nicht ist, welcher wäre das?
Gibt's Orte in Berlin, die noch nicht literarisch gewürdigt wurden?
Ja, das frage ich mich. Vor kurzem zum Beispiel habe ich einen Krimi gelesen und da spielte Fenpfuhl mal eine Rolle, was ich doch sehr beeindruckend fand, dass man das auch nehmen kann.
Ja, da müsste ich mich jetzt noch mal ein bisschen umgucken. Also ich habe gerade, das ist aber, kann man nicht sagen, dass das literarisch noch nicht behandelt ist, aber eine Führung durch Weißensee gemacht. Und da sehr viele interessante Sachen über die Geschichte des Bezirks erfahren, also über diese ganzen Film-Hintergrund, Filmproduktion natürlich, Dr. Caligari, aber auch über diese vielen Fabriken, Schokoladenfabriken, Glasfabriken, die Brotfabrik. Das fand ich sehr interessant, da habe ich ein Kurztheaterstück im Auftrag der Brotfabrik kürzlich erst geschrieben. Das wurde in einem kleinen Festival da gezeigt. Das war jetzt im September. Mhm. Ja. Naja, aber Berlin, also habt ihr auch schon konkrete Ideen für Berlin-Themen, da wird auch wieder was kommen, und dass der Ort, an dem ich lebe, auf meine Stoffe und Texte Einfluss nimmt, das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Also es gibt jetzt auch in dem dritten Emlichheimer Band eine Erzählung, das kann ich vielleicht schon verraten, die in Berlin Moabit ihren Anfang nimmt. Da geht es um die Flucht einer jüdischen Familie nach Holland vor den Nazis. spielt halt Ende der 30er Jahre. Und Emlichheim, dieser Ort, liegt in der Grafschaft Bentheim, da wo ich aufgewachsen bin. Und der Grenzübergang Bentheim, das ist auch, wo man heute immer mit dem Zug entlang fährt, wenn man nach Amsterdam fährt, also der letzte Halt vor der holländischen Grenze, der war berüchtigt unter Juden, weil da die Nazis besonders heftig waren. Die haben halt jeden rausgezogen. Das weiß ich aus den Memoiren von Gabriele Terget. Also da hat man sich untereinander gesagt, fahrt bloß nicht über Bentheim. Und da habe ich eine Erzählung draus gemacht.
Ja, dann vielen Dank. Auf die bin ich gespannt. Du hast gesagt, nächstes Jahr im Herbst ist das?
Hoffentlich.
Na, dann drücken wir da mal die Daumen. Und alle anderen haben jetzt bisher ja doch noch einiges nachzuholen, so sie nicht schon was von dir gelesen haben, inklusive der Übersetzung. Daher vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg bei der weiteren Übersetzungsarbeit, Theaterarbeit, literarischen Schreibarbeit. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das war sie, die heutige Podcast-Folge vom Kulturfritzen-Podcast. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie immer über Hinweise, Themenvorschläge, Anregungen und Kritik. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an marc@kulturfritzen.net oder ihr kommentiert unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Vielen Dank.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.